Ich bin die, die lieber Rucksäcke als Handtaschen trägt. Ich bin die, die alles ganz genau wissen will. Ich bin die, die tagträumt und nachts wach liegt.
Willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin die, die lebt, dem Podcast von Metastasierter Brustkrebs Schweiz. Ich bin Celine und ich lebe selbst mit einer Metastasierung. In diesem Podcast spreche ich mit Frauen, die, wie ich, mit einer unheilbaren Diagnose leben. Wir sprechen über das, was sich verändert, über das, was bleibt und über das, worüber oft nicht gesprochen wird. Heute spreche ich mit Julia. Hallo Julia.
Hallo Celine.
Schön, dass du da bist. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
Ich bin Julia, dieses Jahr 53-jährig und habe im August 22 die Diagnose metastasierter Brustkrebs bekommen.
Julia, dich sieht man so also eher mit Rucksäcken rumlaufen als mit einer schicken Handtasche?
Ja. 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 Ich bin gerne draußen in der Natur unterwegs, in den Bergen, im Wald.
Das ist so eine kleine Handtasche, nicht so praktisch, oder?
Genau, das ist eher meine Welt als Anzug und Handtasche. Das ist ein bisschen weniger meins.
Genau. Was packst du denn alles so in deinen Rucksack rein, wenn du rausgehst?
Kleider für jedes Wetter, genug Wasser, auch ein bisschen etwas zum Zwischenverpflegen.
Ja. Alles zum Überleben erstmal.
Ja, genau. Ja. Das ist ja so.
Ja. Du bist ja gerne draußen unterwegs, oder?
Ja, sehr. Mhm. Bin ich ging schon gsi. Ich bin jemand, der Bewegung braucht, frische Luft. Da kann ich auch den Kopf lüften und den Körper bewegen. Mhm. Das ist immer, tut ging gut.
Du hast mir gesagt, du gehst eigentlich jeden Tag raus, oder?
Ja. 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 Probiere es. Ich schaffe es nicht ganz jeden Tag. Es gibt Tage, wo ich weniger fit bin. Mhm. Oder kommt so mal vor, dass ich drinnen bleibe. Aber es geht mir besser, wenn ich draußen war. Mhm.
Den Kopf mal durchgelüftet und Bewegung auch.
Das ist ja so, ja.
Genau. Kannst du mal erzählen, wie sich das anfühlt, wenn du von einem Spaziergang nach Hause kommst? Oder auch während dem Spaziergang, wie sich das anfühlt?
Während dem Spaziergang kann ich also just den Körper spüren, merke, dass er nicht mehr wie früher, aber doch um mich funktioniert und dass ich mich frei bewegen kann. Und wenn ich heimkomme, dann bin ich meistens müde, körperlich müde, aber im Kopf aufgetankt. Mhm. Ja.
Das ist ja oft auch eine gute Müdigkeit nach Bewegung.
Ja, genau, ne? So Axoni Schweri. Mhm. Genau.
Hast du denn eine Lieblingssaison zum Spazierengehen oder zum Wandern gehen?
Nein, ich gehe eigentlich das ganze Jahr raus. Mhm. Also, wenn ich müsste ja Lieblingsjahreszeit wählen, dann wäre ich sicher der Herbst. Dann ist auch so schönes Licht. Es ist nicht mehr so heiß wie im Sommer. Die Farben sind anders. Herbst ist so meine Jahreszeit. Mhm. Aber ich gehe eigentlich bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit raus.
Bist du dann eher so Bergtyp oder Seetyp?
Berg.
Berg, ganz klar. Jederzeit
Berg, ja.
Du hast mir auch mal privat erzählt, dass du früher auch sehr viel so Trekking gemacht hast. Mhm. Ne? Oder wie heißt es nochmal?
Ja.
Genau. Du musstest dann wegen deiner Verletzung dann das auch stoppen eigentlich, oder? Das war wirklich so.
Ja, ich war früher eine Läuferin gewesen. Also ja, auch Wettkämpfe teilgenommen, Bergläufe, Langstreckensachen. Und das ist gegen mich Ausgleich gewesen zu der Arbeit. Also ich bin sehr gerne und sehr viel draußen in den Bergen unterwegs gewesen. Oder der Unfall, den ich gehabt habe, musste ich dann aufhören mit dem Sport. Und das war schon sehr einschneidend.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war eigentlich schon ein richtiger Einschnitt in deinem Leben.
Ja.
vor dem Krebs, bevor der Krebs überhaupt da war. Gell?
Ich sage, der Krebs ist eigentlich mein Leben 3.0. Mhm. Das erste war bis 2010, bis zu diesem Unfall. Und dann bis 2022, bis zu der Krebsdiagnose, war das so ein Zwischending, wo ich nicht mehr so viel Sport machen konnte, wie ich wollte. Aber wo ich andere Sachen gefunden habe, die ich auch machen konnte.
Hat dir das wie geholfen, schon mal so eine schwierige Situation erlebt zu haben? Und dich nochmal ganz umändern zu müssen, in Anführungszeichen, beziehungsweise das, was dir wirklich extrem viel gegeben hat in dem Moment, dann was anderes suchen zu müssen, hat dir das geholfen in Hinsicht auf diese Krebsdiagnose?
Jetzt rückblickend schon, ja. Also ich habe schon einmal die Erfahrung gemacht, dass mir dein Leben von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt kann sein. Das war dann beim Unfall auch der Fall. Und aufstehen und weitermachen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht das Motto. Ja. Und in dem neuen Leben, in dem neuen Körper, der sich sehr verändert hat, ankommen und mit dem Leben. Ja, das war eine grosse Herausforderung. Und ist es noch. Also,
ja, täglich.
Ja.
Was hat dir denn geholfen jetzt auch bei der Krebsdiagnose? Oder was hilft dir immer noch?
Oh, schwierig zu sagen.
Ist auch eine große Frage, ne?
Ich glaube, die Tatsache, dass ich mir so ein Urvertrauen habe, eigentlich. Und ich konnte feststellen, dass ich mir stärker bin, als ich gedacht habe. Und dass ich auch viel mehr Sachen geschafft habe, als ich denke. Ich habe einmal mit mir Psycho-Onkologin geredet und ich habe allerlei Sachen diskutiert. Und dann sagt sie zu mir, ist euch überhaupt bewusst, was ihr schon alles geschafft habt? Ja, das hat mir zu denken gegeben. Und im Grunde ist es schon so, dass ich einen Haufen geschafft habe und mir einen Haufen Sachen alleine geschafft habe. Mhm. Ja.
Hast du das auch so gehabt? Ich habe das schon jetzt im Laufe der Monate nach der Diagnose erlebt oder gespürt, dass irgendwie doch viel mehr Stärke in mir ist, als ich es vorher gedacht hätte.
Ja. Ja.
Ich habe immer gedacht vorher, wenn ich mal so eine Diagnose bekomme, ja, dann ist mein Leben vorbei und dann kann ich mich eh nicht mehr aufrappeln. Und dann ist es doch schön, wenn man sieht, hey, da ist doch ganz viel Kraft drin oder es entwickelt sich auch diese Kraft.
Ja. Ja. Es braucht, also in meinem Fall hat es Zeit gebraucht, für die neue Situation anzunehmen. Der neue Körper, der nicht mehr schön aussieht und nicht mehr wirklich leistungsfähig ist, anzunehmen. Und wie drin zu wohnen, immer drin einzurichten, quasi in dem neuen Körper. Mhm. Ja.
Ja, weil das war ja auch damals schon Thema, als du diesen Unfall hattest.
Ja.
Dann bist du eigentlich auch von der Sportskanone, wurdest du wahrscheinlich erstmal runtergestuft auf nicht mehr so ganz Sportskanone, oder? Weil du das einfach nicht mehr machen konntest. Mhm. Musstest dich da schon mit deinem Körper nochmal neu auseinandersetzen.
Ja.
Akzeptieren. Und wir wissen ja alle, der Krebs bzw. die Therapien machen auch wahnsinnig viel mit unserem Körper. Da ist auch sehr viel, was wir einfach nicht kontrollieren können. Ich weiß nicht, was bei dir ist, bei mir und bei mir unter anderem eben Haarverlust. Gewichtszunahme, Brust verloren und so weiter. Das ist eine ganz schöne Challenge da, irgendwie ein gutes Gefühl wieder zu finden.
Genau, ja. Also sehr vielfach mir selber im Spiegel gesehen und mich gar nicht wiedererkannt, also dass ich gefunden habe, oh Gott, der Alien, den wir da entgegenguckt, ist irgendwie, bin das nicht ich.
Mhm.
Und jetzt wird es langsam besser.
Ja, also das hast du mir gesagt, gell, dass die Person, die du bist, also der Körper, das bist nicht du. Mhm. Ne? Das ist auch ein sehr schwieriges Gefühl. Ne?
Ja.
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 Und es ist einem total entgleitet.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass er mir dass mich mein Körper wie im Stich gelassen hat. Mhm. Ich habe vorher keine darauf zählen, der Körper hat funktioniert, hat das gemacht, was ich wollte. Ja, ich habe auch nie schwerere Verletzungen gehabt. Ich habe nie müssen ans Rennen aufgeben, zum Beispiel. Es war einfach selbstverständlich, dass der Körper macht, was ich will. Mhm. Und Leistung erbringt.
Ja.
Und plötzlich war das nicht mehr so. Also nach dem Unfall habe ich sehr lange Krücken gehabt, überhaupt nicht laufen, nicht zurück in den Sport. Und habe ja, auf 10 Jahre verdient 25 Kilo zugenommen. Mhm. Und ich sehe mich noch den Kleiderschrank ausräumen, weil mir nichts mehr gegangen ist.
Das steht mir noch bevor, ja.
Nicht das einzige Kleidungsstück, das ich vorher trage, habe ich mehr anlegen.
Ja.
Und das ist schon...
Das ist bitter.
Ja. Ja. Mhm. Dann gehst du einkaufen und brauchst plötzlich XL. Und denkst, nein, das kann es nicht sein.
Ja.
Aber ja, das ist ja so. Und komischerweise ist das Übergewicht, das mich vorher so viel gestört hat, während der Krebstherapie ein Vorteil gewesen.
Mhm.
Also mein Onkologe hat gesagt, seid froh, habt ihr ein bisschen mehr Gewicht. Das sind eure Reserven. Mhm. Und ich bin auch wegen dem ein bisschen höheren Gewicht relativ gut durch die Chemo gekommen.
Super.
Ja.
Ja. Immerhin.
Ja. Immerhin, ja.
Ja, ja. Und was hilft dir denn jetzt deinem Körper oder auf dem Weg zur Akzeptanz? Gibt es da Sachen, die dir helfen?
Ich habe wie einen anderen Blick entwickelt auf mir. Auf mir und auf andere Leute. Also das Äußere, das Gewicht oder das Aussehen oder die kurzen Haare oder was auch immer, das macht ja mir nicht aus. Im Inneren bin ich noch gleich wie vorher.
Mhm.
Und ja.
Ja.
Ich definiere mich nicht über meine Kleidergröße oder ja.
Julia, du hast den Satz gesagt, ich bin die, die tagträumt und nachts wach liegt. Was hält dich denn nachts wach?
Ich tue viel studieren. Ich tue mir über alles und jedes den Kopf zerbrechen. Einer von meinen Sätzen war auch, ich würde ja auch alles ganz genau wissen.
Mhm.
Auch jetzt mit der Krankheit habe ich mich sehr viel recherchiert und habe ein Buch geführt über meine Nebenwirkungen und habe jedes Mal, wenn ich in Therapie bin, mit meinem Onkologe besprochen, die Frage. Also was ist mir wie wichtig gewesen, gut Bescheid zu wissen über das, was ich habe und was ich von einer Behandlung bekomme, was die ja mit mir macht. Ja, ich weiß gerne Bescheid über das, was mit mir passiert. Ja.
Und vieles ist ja aber nicht so... Vieles wissen wir auch einfach nicht.
Ja.
Und trotzdem versucht der Kopf immer wieder eine Lösung zu finden oder irgendwas vorausplanen zu können. Und das macht es halt auch super schwierig, oder?
Ja. Wenn ja, nach dreht nein, die ganze ja. Nacht. Mhm. Das Gedankenkarussell
ja.
hört nicht auf zu drehen. Ja. Ja.
Hast du denn auch Ängste, die dich wach halten?
Ja, sicher. Mhm. Also. Ich lebe alleinig. Ich habe keine Familie, keine Kinder. Und habe zum Teil ja schon recht Nebenwirkungen gehabt, dass ich gefunden habe, oh, wenn mir jetzt etwas passiert, wenn ich wieso nicht im Bad in Ohnmacht gehe, was finde mich nicht mehr. Oder ja.
Das muss schon so eine beängstigende Vorstellung ja. sein, ja.
Mhm. Ja. Und ich bin auch viel aufmerksamer gekommen. Also, das Kleinste ziehen oder stechen oder Herzstolpern, dann ist auch gedacht, oh, ist jetzt das um mich an Verschlimmerung von der Krankheit. Also ich tue muss aufpassen, dass ich mich nicht so etwas einsteigere.
Man überinterpretiert auch jedes Symptom oder jedes kleines Bewegchen. Da fragt man sich, ist das jetzt irgendwie mit dem Krebs zusammenhängend?
Ja. So viel wie ich vorher vielleicht zu wenig auf den Körper gelassen habe, bin ich jetzt viel stärker sensibilisiert für all das. Ich habe mir auch vielfach die Frage gestellt, warum habe ich nichts gemerkt? Ich hätte doch müssen merken, dass etwas nicht stimmt. Ja.
Ja, aber das ist ja leider das...
Die Frage bliebe ohne Antwort.
Ja, mit dem Krebs, der kommt leider so ein bisschen sehr, sehr leise und man kriegt ihn oft erst spät mit. Ne?
Ja.
Hat das auch was Gutes, dass du jetzt mehr auf deinen Körper hörst?
Ich glaube schon. Ich bin ruhiger, ich bin mehr bei mir. Ich habe jahrelang eigentlich über meiner emotionalen Verhältnis gelebt. Ich habe sehr viel gewerkt. Nach dem Unfall, wenn der Sport, der mein Ausgleich war, vorher weggefallen ist, habe ich eigentlich nur noch gewerkt. 100% Vollgas im Beruf. Das hat auch zu einer Erschöpfung, also zu einem Burnout geführt mit der Zeit. Wo ich nicht gesehen habe, ich bin einfach gelaufen, bis ich an Havana getatscht bin. Und das kann ich jetzt besser ins Merken, wenn etwas zu voll ist oder wenn ich gescheiter eine Pause mache. Das habe ich auf die Hörtitour quasi müssen lernen, dass meine Energie nicht mehr unbegrenzt ist und dass ich muss immer die Energie, die ich noch habe, gut einteilen, gut auf mir hören. Ja.
In diesem Zusammenhang, was würdest du deinem 10-jährigen jüngeren Ich dann sagen wollen?
Erholen ist gerade so wichtig wie trainieren. Ja. Müsste ich eigentlich einen gleichen Wert haben, wie das gegen Trainieren und Pushen, müssen wir gleichwertig behandeln, dass man sich auch mal erholt.
Das ist auch in der ganzen Gesellschaft noch so ein Problem, mit dem, auch mit diesem Leistungsgedanken.
Ja.
Ist ja auch für dich ein großes Thema, hast du mir schon erzählt, dass du eben auch, und auch jetzt auch, hast ja auch erzählt, dass es eben, dass die Arbeit eine ganz, ganz große Rolle hatte für dich. Und eben die Leistung. Wie gehst du damit um, dass du nicht mehr so viel leisten kannst, in Anführungszeichen, wie vorher?
Also eigentlich ohne Anführungszeichen, weil es ist schon die Tatsache, dass ich nicht mehr, längstens nicht mehr so viel leisten kann wie vorher. Aber ich akzeptiere es langsam, ich habe mich wieder daran gewarnt.
Hattest du mir nicht auch mal gesagt, oder war es jemand anders, dass der Krebs auch fast wie ein Fulltime-Job ist.
Ja. das ist auch
also
leer so.
Also hat man schon genug zu tun, oder? Man leistet eigentlich schon jeden Tag was.
Ja, mit all diesen Terminen und Behandlungen und Therapien. Ich habe jede Woche mehrere Termine, die in irgendeiner Art mit der Krankheit zu tun haben. Und das ist, das habe ich mir von früher nicht vorstellen. Ich habe doch nie, bin nie krank gewesen, habe doch nie zum Arzt müssen. Jetzt bin ich plötzlich gefühlt nur noch in irgendwelchen Wartezimmern.
In der Gesellschaft ist ja oft eben die Leistung auch mit dem Wert der Person verknüpft. Und so wie du mir das auch vorher schon mal erzählt hast, war das, glaube ich, auch für dich. Oder ist es zum Teil vielleicht auch noch verknüpft? Wie machst du das? Du arbeitest natürlich noch reduziert, aber du arbeitest noch, was ja auch eine große Leistung ist. wie schaffst du es, dir sonst den Wert, der ja in dir ist, zu erkennen? Beziehungsweise wie definierst du dich jetzt anders?
Ja, gegen eine Tendenz, ein bisschen aus von der Leistung abhängig zu machen. Ich bin also aufgewachsen. Das ist ein bisschen auch in meiner Generation, glaube ich, drin, dass man alles im Leben muss verdient sein. Und habe vielleicht auch ein übersteigertes Pflichtbewusstsein. Also ging der Eindruck, ich müsse zuerst meine Pflicht erfüllen, zuerst für alle anderen gucken, bevor für mir. Mhm. Oder wenn ich einmal nichts leiste, einen ganzen Tag auf dem Sofa bin und nichts mache, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Dann denke ich am Abend, ach, hast du deine Zeit nicht sinnvoll genutzt? Mhm. Und von dem ja, muss ich probieren, ein bisschen wegzukommen. Ein bisschen.
Und gleichzeitig, wenn eine Freundin dir sagen würde, hey, die in der gleichen Situation ist wie du, heute habe ich aber einen ganzen Tag im Bett gelegen.
Ja, wirklich das Problem. Also jemand anderem würde ich das auch nicht zögern, zugestehen, einfach mir selber nicht.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Was wünschst du dir denn, was auch in der Gesellschaft sich ändern sollte, diesbezüglich?
Wir sollten dürfen ein bisschen mehr sein, als nur machen. Also ja, wir sind alle so hektisch unterwegs, ging unter Zeitdruck, ging mit einer vollen Agenda und säckeln irgendwelche materiellen Sachen hinterher, die im Grunde genommen gar nicht wichtig sind. Also ja, ich würde auf jedes Geld von der Welt verzichten, wenn ich mich gesund sein könnte.
Julia, was versteht man von außen nicht, wenn man nicht selber betroffen ist von unserer Erkrankung?
Ich probiere mich zu erinnern, wie ich war gegenüber Leuten mit einer schweren Erkrankung, wenn ich selber noch gesund war. Man ist sich nicht bewusst, wie einschneidend, wie wirklich lebensverändernd das ist. Weil Außenstehende sehen uns in der Öffentlichkeit nur zu Zeiten, wo wir eigentlich gut zu Weg sind. Also meine Arbeitskollegen kennen wir als jemand, der da ist und der die Arbeit erledigen kann, wo mit dem Zug kommt und hinfährt und unterwegs ist und Leute trifft. Aber wenn ich am Nachmittag völlig auspowert auf dem Sofa liege, dann sehen sie mich nicht mehr. Auch im Spital, beim Onkologischen ist das so. Er hat mir einmal gesagt, ah, aber ihr habt ja das so gut gemacht, ihr seid quasi durch die Chemo gespaziert. Ich gesagt, also, ja. Er sieht mir nur am Ende von diesen 3 Wochen,
genau,
wenn es mir um mich gut geht. Die erste Woche nach der Therapiegabe, wenn ich wirklich schlecht zu Weg bin, dann bin ich daheim hinter verschlossenen Türen quasi, und dann bekommt das niemand gross mit. Die zweite Woche geht es schon ein bisschen besser, die dritte fühle mich schon fast normal. Und dann kommt die nächste Ladung, oder?
Ja, ja, das finde ich auch ein grosses Problem, ja.
Und der Onkologe sieht mich nur an dem letzten Tag von diesen 3 Wochen. Und das ist wirklich die Zeit, wo ich am fittesten bin.
Eigentlich sollte es besser wissen, oder? Julia, was sind die Sätze, die dich am meisten verletzt haben?
Leute, die so überdrüber positiv sind und sagen, es kommt schon gut. Ich wünsche dir gute Besserung, es kommt schon gut. Oder Leute, die mich jetzt sehen, wenn ich um meine Haare habe und mich aktiv quasi am Leben kann teilnehmen kann, und sagen, du siehst gar nicht krank aus. Jetzt ist ja alles um mich gut. Und am schlimmsten sind die, die keine Ahnung haben von mir und von meinem Leben und ungefragt irgendwelche Ratschläge verteilen. Mhm. Also das ist, ja.
Die mögen wir sehr gerne.
Das sind die Schlimmsten. Ich glaube nicht, dass es böse gemeint ist. Aber es ist einfach absolut gedankenlos.
Übergriffig auch.
Ja. Ja.
Mhm. Und auf der anderen Seite, was hilft dir, was sind Verhalten oder was hilft dir im Alltag? Du hattest mir von einer Nachbarin erzählt, die das Essen bringt.
Ja, meine Nachbarin, die in der Wohnung oben mir wohnt, sie hat eigentlich vom ersten Tag an, als sie erfahren hat, dass ich krank bin, für mich gekocht. Und das macht sie bis heute. Also 2-3 Mal in der Woche bekomme ich von ihr zu essen. Und das ist absolut das Beste, was mir hätte passieren können. Die Frau hat mir durch die Chemo gefuttert. Und auch heute noch. Die fragt mich nicht aus. Oder die ist einfach da, schickt das WhatsApp. Heute gibt es das und das zu essen, hast du schon Lust. Und dann bekomme ich ein angerichtetes Platte an meine Wohnungstür gebracht.
Eine kleine Kochfee hast du da.
Das ist wirklich, das ist so wunderbar. Das ist,
das ist Gold wert.
Ja.
Wenn man sich da nicht die Gedanken machen muss und das vorbereiten und das einfach genießen kann.
Und dass es einfach macht.
Mhm. Ohne gefragt zu werden.
Ja. Genau. Weil ein Haufen Leute sagen mir, meldest dich, wenn du etwas brauchst. Und das mache ich nein nicht. Mhm. Also ich habe mich nicht dafür, rauszugehen und anzuklopfen und zu sagen, Hilfe, ich kann es nicht alleine.
Ja. Manchmal weiß man ja selber auch nicht genau, was man braucht, oder?
Ja.
Und dann sind so konkrete Hilfen im Alltag, das ist einfach Gold wert.
Ja.
Das wird einem abgenommen. Weil sonst hat man ja noch mal eine zusätzliche Last, oder mentale Last, sich zu überlegen, okay, was brauche ich und was könnte ich wen fragen? Ne?
Ja, und du willst ja niemandem zur Last fallen. Und darum
man weiß ja auch nie so ganz genau, wie ernst ist es jetzt gemeint und wie viel. Wären sie bereit, was zu machen?
Ja. Mhm. Mhm. Ja, es sind mehr so also Floskeln. Gleich wie Leute, die du vielleicht in der Stadt oder auf der Arbeit triffst und wo so pro forma fragen, wie geht es? Aber die wollen nicht hören, wie es mir wirklich geht. Weil das ist, ja, das würde ewig dauern, bis ich die Geschichte jedes Mal erzählt habe. Und die meisten wollen es nicht wissen. Das ist einfach so ein Floskel, muss ich sagen.
Ja, da muss man auch so ein bisschen lernen im mit der Zeit oder wem erzähle ich was. Und vielleicht auch so gewisse, es gibt auch so gewisse Formulierungen, die man dann sagen kann, ne? Wie man das ein bisschen umschiffen kann. So,
ja,
jetzt gerade geht es mir gut. So in den letzten 5 Minuten ging es mir gut.
Ja, ist eigentlich heute ein guter heute Tag. Ist,
genau.
Ja.
Ja, oder?
Ja.
Ja, Auf und Abs, aber ja.
Mhm.
Julia, was sind denn jetzt so Gedanken und Ängste, die du vor der Diagnose nicht hattest?
Ich bin mir viel mehr bewusst jetzt, wie fragil das Leben ist. Und ich habe auch von heute auf morgen müssen merken, dass mein Leben bedeutend kürzer wird ausfallen, als ich gedacht habe. Also ich habe mich sehr mit mir Endlichkeit und mit Sterben auseinandergesetzt. Tue ich immer noch.
Hast du Angst vorm Sterben?
vor dem Sterben nicht, aber vor dem, was unmittelbar vorher ist. Mhm. Also ich will die nicht ich will die nicht zu lang leiden vorher. Oh. Ich bin auch Mitglied bei Exit, also ich möchte gerne selber entscheiden können, wie und wenn ich gehe. Mhm. Ich habe eine Patientenverfügung, ich habe mir verschiedene Sachen aufgeschrieben. Und ja.
Ist das etwas, worüber du auch mit deinem Umfeld reden kannst?
Mit deinen Leuten schon, ja. Ja. Ja.
Die dann auch akzeptieren, also diesen Gedanken, dass du dann eben auch früher versterben könntest als sie und die sich vielleicht auch selber mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen können?
Meine Eltern und mein Bruder haben sich sehr zurückgezogen, seit ich krank bin. Die ich schlecht umgehen mit der Diagnose. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es noch Angst macht, dass jetzt ihnen Tochter ja, möglicherweise vor ihnen stirbt. Und bei uns in der Familie wird nicht geredet über solche Fragen. Also allgemein über so Gefühl, aber ja, auch so, was so emotionale Themen sind, wird nicht besprochen in meiner Familie. Das ist sehr schade, aber ja.
Und hast du eben in deinem Freundeskreis, hast du da Menschen, mit denen du das etwas intensiver besprechen kannst?
Ja, ja, ja. Achlina. Kreist von wirklich guten Freunden, Freundinnen. Aber es gibt schon Leute, die ich mit einer solchen Frage auch besprechen kann. Mhm. Ja. Ja.
Hast du da irgendwie auch das lernen müssen, das Thema mit denen anzusprechen, weil es ja oft auch noch ein Tabuthema ist und mal so wirklich in die Tiefe zu gehen und auch vielleicht eigene Ängste, Gedanken zu teilen. Ich musste das schon irgendwie auch lernen erstmal. Wie ging es dir damit?
Sterben an und für sich ist nicht wirklich ein Tabuthema für mich. Mhm. Weil wir sind daheim von Kind auf, wie soll ich sagen, noch dran gewesen am Sterben. Weil mein Vater bei uns im Dorf manches Jahr lang Totengräber war. Mhm. Und ja, er war der, der alle Verstorbenen aus dem Dorf beerdigt hat. Farid hat bei uns angerufen, jedes Mal, wenn jemand gestorben ist. Wir haben schon als Kind das Telefon abgenommen und abgeklärt, gibt es jetzt eine Erdbestattung, gibt es ein Urnengrab, wer ist die Trauerfamilie, wem muss man die Rechnung schicken, Die ganze Administration über so eine, um so einen Todesfall um, das ist etwas, was uns bekannt war, was wir eigentlich damit gelebt haben. Ja.
Aber das sind ja so ein bisschen so die faktischen, ja. Die faktische Seite. Und das habt ihr auch drüber gesprochen? Über Trauer, über was das heißt, tot zu sein?
Ja. Nicht wirklich. Also ich habe meinen Vater einmal gefragt, ob es für ihn nicht schwierig ist, die Arbeit zu machen. Weil in so einem kleinen Dorf hat er ja die allermeisten Leute, die er beerdigt hat, persönlich kennt. Und er hat mir gesehen, dass er seine Arbeit sieht wie ein letzter Dienst, den er der verstorbenen Person tut, erweisen. Und er sieht wirklich schwierig, ist es für ihn, wenn er kleine Kind muss beisetzen. Mhm. Aber ja, sonst ist das für ihn normal gewesen, dass er den Dienst erweist. Er hat da seine Eltern beide beerdigt. Ja.
Interessant, ja.
Ja.
Was hilft dir denn eben mit dieser Angst vor dieser Zeit, vor dem Tod? Was beruhigt dich? Gibt es da etwas, was dich beruhigt? Du hast gesagt, du bist bei Exit angemeldet, das heißt irgendwie so ein gewisses Maß an Kontrolle hättest du noch in der Hand?
Ja, ich habe so eine Hintertürli offen.
Hast du dich zum Beispiel auch mit Palliativmedizin auseinandergesetzt, mit möglichen Orten, wo du hin könntest, wenn es nicht mehr geht?
Nicht ganz konkret, aber ich weiß, dass es eine Palliativstation gibt, zum Beispiel im Spital, wo ich in Behandlung bin. Ich hoffe, dass ich möglichst lange möglichst unabhängig kann bleiben. Aber ja, auf einer Palliativstation sterben ist etwas, was ich mir sehr wohl kann vorstellen kann.
Ja.
Eher als daheim, weil ich daheim niemanden habe, der mich pflegen würde. Und von dem her würde ich wahrscheinlich ja.
Da, wo sie sich auskennen und
genau.
Die richtigen Mittelchen haben.
Ja, ja. Ja.
Gibt es sonst noch andere Ängste, die dazugekommen sind seit der Diagnose? Oder andere Themen, beängstigenden Themen oder stressigen Themen, die vorher nicht vorhanden waren?
Ich habe so eine gewisse Unsicherheit, dass ich mir nicht mehr voll auf meinen Körper, auf meine Gesundheit verlassen. Das ist alles so ein bisschen...
Dass es jeden Moment kippen kann.
Genau,
ja.
Aber ich bin auch zuversichtlich, dass es doch noch einige Jahre könnte weitergehen, weil meine Behandlung sehr gut anschlägt. Mhm. Mittlerweile seit 2 Jahren stabil ist. Ja. Mhm. Und ich bin dort, wo ich in Behandlung bin, habe ich absolutes Vertrauen in die behandelnden Ärzte und Pflegenden. Und ich fühle mich dort gut aufgehoben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, muss ich eine Zweitmeinung einholen, sollte ich das Spital wechseln oder den Arzt wechseln. Das war nie ein Thema gewesen. Also ich bin dort sehr wohl, wo ich bin.
Julia, wir haben gehört, was dich nachts wach hält. Und du hast aber auch gesagt, dass du Tagträume hast. Wovon träumst du?
Ich träume manchmal, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Gesund sein, Sport treiben, gehen reisen. Ich bin sehr gerne gereist. Und jetzt, durch das, dass ich auch weiterhin alle 3 Wochen Therapie muss, sind die Fernreisen über längere Zeit, über mehrere Wochen, die sind nicht mehr möglich. Und ja, einerseits ist das sehr schade. Das ist etwas, was mir fehlt, dass ich nicht mehr so reisen kann. Und andererseits bin ich so froh für all die Reisen, die ich gemacht habe. Weil das sind wie Erinnerungen, die niemand immer mehr nehmen kann. Mhm. Und ich kann die Fotos gucken oder ich kann die Leute treffen, die mit mir unterwegs waren. Ja, das war etwas sehr Prägendes, gewesen, was für ihn verging bleibt. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht mehr gehen kann. Im kleineren Rahmen kann ich sehr wohl reisen. Ich habe noch ein bisschen Respekt davon, komischerweise. Ich habe das Gefühl, ich will nicht zu weit weg von diesem Spital, ich will nicht zu weit weg von dieser kleinen, sicheren Umgebung. Aber
ja, das kenne ich auch, dieses Gefühl. Ne?
Ja. Mhm. Ja. kleinere Sachen in Europa oder so, möchte ich schon gerne in Zukunft um mich machen.
Ja. Wird es auch mal möglich sein. Ja,
ja. Und halt eine Woche, 10 Tage und nicht 3-4 Wochen.
Was steht denn auf deiner Liste? Wo würdest du noch gerne hinreisen?
Also Städtereisen sind eine Möglichkeit, so ein bisschen einmal ein verlängertes Wochenende oder so. Ich ginge gerne mal auf Spanien. Ich habe eine Freundin, die früher eine Laufkollegin war von mir. Eine Spanierin, die manches Jahr in der Schweiz gelebt hat und jetzt um mich heim ist. Sie könnte ich sicher einmal besuchen. Ich war schon ewig nicht mehr in Paris. In Wien war ich auch schon sehr lange nicht mehr. Dort hätte ich auch noch Verwandte, die ich einmal kontaktieren könnte. Ja, also es gibt sehr viele Ziele und Orte, wo ich noch nicht war und wo ich gerne ginge. Und dann kommen noch die dazu, die ich schon kenne und gerne noch einmal ginge.
Ja.
Also ja, Baskalan ist so ein Ort, da würde ich gerne mal auf Bilbao, auf San Sebastian reisen zum Beispiel. Das ist sehr schön.
Sehr schön, ja.
Ja.
Mhm. Und wenn du jetzt keinen Krebs hättest, wo würdest du jetzt hinreisen, wenn du jetzt einfach keine Bedenken,
wenn ich keinen Krebs bekommen hätte, wäre ich zu meinem 50. Geburtstag ein Trekking in Jordanien gemacht. Die Reise habe ich dann leider absagen müssen. Und stattdessen an meinem 50. Geburtstag in der Chemo. Aber Jordanien wäre sicher ein Ziel. Ging um mich in Himalaya, ging um mich in die Ande. Argentinien ist ganz, ganz weit oben auf der Liste, weil eben mit 18-jährig aus Austauschstudentin ein Jahr in Argentinien war.
Okay.
Und meine Gastfamilie, meine Freunde von damals um mich besuchen, das wäre schon
das wär schön.
Das wäre das Schönste. Ja, ich denke, dass es sollte möglich sein.
Ich denke auch, Julia.
Wäre auch nur kurz, aber ja.
Aber eben diese Angst zu überwinden, ich kann das sehr gut verstehen, dass es auch nicht ganz so einfach ist, dass man so ein bisschen in seinem Safe Space bleiben möchte.
Mhm. Mhm.
Aber andererseits denke ich, das sollte auch gut machbar sein.
Ja.
Schön. Ich freue mich schon auf die Reisen, die du noch machen wirst und die du mit uns teilen wirst.
Ja.
So, Julia, nach diesem Gespräch, du darfst jetzt nochmal den Satz vervollständigen. Ich bin die.
Also das ist euer Satz, glaube ich, wo dabei war da bei unserer Sätzesammlung. Ich bin wie ein Baum. Im Boden verwurzelt, aber die Äste in Himmel gestreckt, quasi. Ja. Das möchte ich gerne beibehalten, wenn es geht. Ja.
Sehr schön. Wenn du eine Message an die Welt da draußen oder an die Gesellschaft rausposaunen dürftest, was wäre das?
Guckt gut für euch selber, für das der Nein und für andere Kids da sind. Weil, wenn man sich selber vernachlässigt, hat man auch nichts zu geben.
Man darf auch nach sich selber schauen, ohne Hinblick auf die anderen. Man darf auch einfach so für sich selber schauen, oder?
Ja.
Schön. Vielen Dank, Julia, für das schöne Gespräch.
Danke dir, Céline. Merci vielmals.